ARD Sounds.
Es ist das Thema bei dieser Berlin-Wahl, die Wohnungspolitik. Das hat auch unser Berlin-Trend vor den Sommerferien gezeigt. Nichts beschäftigt die Berlinerinnen und Berliner so sehr wie die Frage, wo und wie man in Berlin an bezahlbare Wohnungen kommt. Und in kaum einem Politikbereich wurden in der Stadt in den vergangenen Jahren so tiefgreifende, ja fast revolutionäre Ideen diskutiert und teilweise umgesetzt wie in der Wohnungspolitik. Vom Vorkaufsrecht über den Mietendeckel bis hin zur Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen. Da müssen wir in unserem Spreepolitik Wahlspezial natürlich im Detail draufschauen, was steht drin zur Wohnungspolitik in den Wahlprogrammen. Und dazu sind bei mir im Studio Dorit Knieling und Thorsten Gabriel aus unserer Redaktion Landespolitik. Grüßt euch, ihr beiden.
Hallo.
Bevor wir loslegen, nochmal zur Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir schauen auf die Wahlprogramme der aktuell im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien, also CDU, SPD, Grüne, Linke und AfD, sowie auf die Programme von BSW und FDP, weil die beim letzten Berlin-Trend bei 3% beide lagen, kratzen an der 5%-Hürde, haben aber realistische Chancen, ins Abgeordnetenhaus einzuziehen. Auf die ganz kleinen Parteien und die sonstigen, da schauen wir jetzt mal nicht drauf, das wäre einfach zu viel. Und wir können auch nicht jeden Aspekt, jeden Vorschlag, jede Idee, mag sie auch noch so spektakulär sein, hier besprechen. Informieren Sie sich also bitte auch unbedingt selbst, lesen Sie die Wahlprogramme halt einfach auch mal selbst. Ist ein bisschen viel, oder? Ne? Aber
ja, sind über 100 Seiten teilweise, ne? Also das ist schon Arbeit.
Man hat ja vielleicht Zeit am Strand. Was gibt es Schöneres, als sich so ein schönes Wahlprogramm am Strand aufzublättern und in der Sonne zu liegen und zu lesen?
Würde mir jetzt schon was einfallen. Aber
das
jetzt
ja, und vor allem, wenn man alle liest, dann ist das fast wie die Buttonbrocks. Also das ist ja nicht nur eins, es sind ja mehrere.
Was ein gutes Buch ist. Insofern, nehmen Sie sich statt den Buttonbrocks doch einfach die Wahlprogramme mit. So, und jetzt hören wir mal gemeinsam nochmal rein, wie Berlin über die Lage am Wohnungsmarkt denkt. Wir haben dazu natürlich nicht repräsentativ einfach mal ein paar Leute auf der Straße gefragt.
Meine Hauptenttäuschung ist das, was da im Miet- und Wohnmarkt abgeht. Also der Druck auf dem Wohnmarkt ist also enorm, ist das. Ne?
Fängt ja schon bei einer Kleinzimmerwohnung an, wo man als Student dann auch schon sagt, kann ich überhaupt nicht bezahlen, geht gar nicht, ich kann gar nicht studieren, ich muss woanders hin, ich muss zu Hause bleiben. Irgendwie eine Mietdeckelung.
Sehr frustrierend. Also es sind sehr viele Besichtigungen, wo man einfach auch dann gar nichts zurückgehört hat oder dass eh klar war, dass man gar keine Chance haben wird, weil so viele Leute da waren. Und teilweise dann auch die Preise einfach absurd für Wohnungen, die halt das dem eigentlich meiner Meinung nach nicht gerecht waren.
Dass man irgendwie nicht mehr wählen kann, wenn man eine Familie hat, aha, jetzt mal ins Grüne oder ein bisschen größer, dass das einfach nicht geht und man dann in 60 Quadratmetern bleiben muss, weil es nichts anderes gibt oder auch nichts bezahlbar ist.
Die ganzen Maßnahmen, die jetzt diskutiert werden, sei es Mietkataster, sei es irgendwie den Mietendeckel, das ist ja alles Symptombekämpfung. Also am Ende des Tages, glaube ich, brauchen wir einfach mehr Wohnraum und da müsste man, glaube ich, mal an die Baustandards ran.
Ja, Thorsten. Dorit, da war jetzt eigentlich alles drin. Wir können quasi Schluss machen.
Das ganze Dank. Dilemma, ja.
Der lange Hausaufgabenzettel.
Ja, ganz genau. Also, wir schauen natürlich auf die einzelnen großen Themenblöcke jetzt mal gesondert, weil es dann doch sehr viel war. Aber Sie haben es gehört, die Leute sind generell eher unzufrieden mit der Situation in Berlin. Und das überrascht uns nicht genau. Das hat uns der Berlin-Trend ja auch immer wieder bestätigt. Gucken wir erstmal auf den Wohnungsneubau. Das war das, was der Herr da am Ende gesagt hat. Wir brauchen dringend neuen Wohnungsneubau. Mal ganz platt gefragt, gibt es irgendeine Partei, die in ihrem Programm sagt, nö, wir wollen keinen Neubau.
Nee, ich glaube, das kann sich keine Partei leisten bei der Wohnungsnot, die wir gerade haben. Deswegen steht in allen Parteiprogrammen, die wir jetzt durchgeflöht haben, dass überall Neubau gefordert wird. Allerdings natürlich in unterschiedlicher Weise.
Genau, also das ist schon sehr deutlich ablesbar. Die einen, die eben, sagen wir mal, alle Akteure, die so am Wohnungsbau beteiligt sind, in den Blick nehmen, auch insbesondere private Investoren, das ist natürlich die CDU, die sagt, wir brauchen auch Private, die bauen in größeren Mengen. Das sagt auch die SPD. Ganz besonders sagt das die FDP in ihrem Wahlprogramm. Und dann gibt es eben aber auch zum Beispiel die Linke, die ganz stark einfach auf ein kommunales Wohnungsbauprogramm setzt und sagt, ja, eigentlich ist das viele Geld, die Milliarden, die wir in Wohnungsbauförderung stecken, falsch investiert, weil die Wohnungsbauförderung im Grunde sowieso nur von den Landeseigenen abgerufen wird. Also dann können wir ihnen das Geld auch direkt geben. Also so differenziert sich das in etwa. Also Wohnungsneubau schon, aber eben, es differenziert sich aber der Frage, wer denn da eigentlich bauen soll.
Ja, ja, und das differenziert sich auch mit den Zahlen. Das fand ich sehr auffällig, weil SPD und CDU ganz klare Zahlen genannt haben, 100.000 bis 2031. Sagen beide Parteien. Andere sagen, sind das nicht so konkret, weil man macht sich nämlich auch angreifbar. Das haben wir ja nun auch jedes Jahr erlebt, weil im Koalitionsvertrag steht ja drin, dass man pro Jahr 20.000 Wohnungen bauen wollte in den letzten 3,5 Jahren. Diese Zahl ist aber nie eingehalten worden, die ist jedes Mal gerissen worden. Deswegen finde ich es schon mutig zu sagen, also wir wollen 100.000 Wohnungen bis 2031.
Und es gibt so einen gewissen Konsens auch dazu noch bei Linken, Grünen, auch CDU und SPD, dass der kommunale Wohnungsbaubestand insgesamt gestärkt werden soll und dass dazu, da differenziert es sich so ein bisschen, aber dass dazu auch der Ankauf von bestehendem Wohnraum gehört, um einfach zu sagen, wir haben dann mehr in öffentlicher Hand, um auch ein bisschen stärker auf den Mietwohnungsmarkt einzuwirken. Das sagen sie auch alle, die FDP sticht da raus, die ist halt ganz auf der Seite privater Investoren.
Hat denn irgendeiner von den Parteien auch konkrete Vorschläge, wie man diesen Wohnungsneubau dann auch, ich sag mal, beschleunigen will, wie man ihn verbessern will, wie man ihn verstärken will, weil das war ja das große Thema, dass sich die Bauwirtschaft dann auch immer aufgeregt hat oder beschwert hat, die Situation ist für uns so schlecht am Markt, wir können gar nicht günstig bauen.
Naja, es gibt schon konkrete Vorstellungen, zum Teil überlagern die sich mit dem, was jetzt auch in den verschiedenen Gesetzen der Koalition schneller bauen, einfach bauen beschlossen wurde, weil immer wieder taucht dabei auf, wir müssen von Baustandards runter. Wir müssen gucken, dass wir Genehmigungsprozesse beschleunigen. Also um jetzt mal als Beispiel die AfD zu bringen, die halt ganz klar sagt, bei den energetischen Standards sollen wir zurück auf das Jahr der 2000er Jahre zurück, weil das andere verursacht nur hohe Kosten und bringt nichts, mit meinen Worten jetzt gesagt. Oder sie sagen zum Beispiel auch, wenn jemand irgendwo neu bauen will und da steht noch ein Altbau, dann braucht er dafür keine Abrissgenehmigung mehr. Damit stehen sie auch relativ alleine da, weil Abriss, das ist ein ganz großes Thema für viele, auch im Sinne der Zweckentfremdung, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Vielfach wird ja bestehender Wohnraum abgerissen, um da neu zu bauen, was zu teureren Mieten dann letztendlich an diejenigen geht, die dort einziehen sollen. Also solche Vorstellungen gibt es schon. Es geht ganz viel um Entschlackung der Bürokratie.
Ja, das hat vor allem die FDP, wen wundert's, sich auf die Fahnen geschrieben. Die wollen also ganz alle Gesetze nochmal überprüfen, wollen prüfen, ob man da nicht noch tatsächlich entschlacken kann, um einfach schneller zu bauen. Das ist ja eins der großen Hindernisse, dass so viele Vorschriften eingehalten werden mussten. Gut, jetzt hat man schon in die Bauordnung eingegriffen, man hat das Schnellerbauengesetz auf den Weg gebracht. Aber so richtig der Turbo angeworfen ist ja immer noch nicht.
Genau, und es gibt einen großen Konsens, den ich tatsächlich entdecken konnte in allen Wahlprogrammen, und das ist die Stärkung von Genossenschaften. Auch ein uraltes Thema steht immer wieder drin, und am Ende des Tages waren die Genossenschaften immer auf einem Punkt, wo sie gesagt haben, ja, wir stehen immer hinten am Ende der Nahrungskette, wir kriegen nie die tollen Grundstücke angeboten vom Land, wir werden immer irgendwie benachteiligt oder sie fühlen sich benachteiligt. Haben sie alle in ihrem Wahlprogramm drinstehen, auch nicht zum ersten Mal, dass man da stärker ran muss. Auch sowohl bei Grünen als auch der CDU fällt das Wort, dass der gemeinwohlorientierte Wohnungssektor gestärkt werden soll. Und dazu zählen eben auch die Genossenschaften.
Ja, aber eben auch zum Beispiel die Kirchen und so weiter. Ne? Also also da soll auf jeden Fall ein breiteres Band aufgemacht werden, dass wirklich gemeinwohlorientierte Organisationen Zugang zu Grundstücken haben. Und es gibt ja auch in einigen Wahlprogrammen die Forderung, dass man wieder Grundstücke verkauft. Also das war ja ein No-Go.
Wer will das?
Zum Beispiel die FDP möchte gerne landeseigene Grundstücke verkaufen dürfen. Ich glaube, ich habe es bei der AfD auch gesehen.
Ja.
Die wollen, also das ging ja gar nicht. Also landeseigene durften ja nun gar nicht verkauft werden. Selbst Erbbaupacht war schwierig, gerade für die Genossenschaften, dass sie da Grundstücke bekommen. Das soll offenbar geöffnet werden, damit eben andere Träger auch Zugang zu landeseigenen Grundstücken haben.
Genau, wobei man selber sagen muss, vielleicht auch zur Historie, genau das hat das Land mal beschlossen, zu sagen, wir verkaufen nichts mehr, sondern machen das nur noch nach Erbbaupacht. Die Genossenschaften würden halt gerne kaufen, weil sie halt einfach sagen, mit Erbbaupacht, wir kriegen schlechtere Konditionen bei den Banken und das ist alles für uns nicht optimal. Man hatte aber schon, jetzt zuletzt hatte man da schon so einen gewissen Konsens gefunden, dass es auch mit Erbbaupacht geht.
Muss man wahrscheinlich für die Laien noch, die das damit noch nichts zu tun haben, kurz erklären. Erbbaupacht heißt einfach, dir gehört letztlich das Grundstück nur für eine
99 Jahre.
Für 99 Jahre. Genau. Aber, ne, und die Banken wollen aber eigentlich ganz gerne deine Kredite danach vergeben.
Du kannst es halt schwer
beleihen. Genau. Sehr schön. Genau, also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ihr hattet schon angesprochen, also wir haben ja schon angedeutet, in der Wohnungspolitik Politik gehen die Meinungen, was das im politischen Spektrum angeht, ganz weit auseinander. Also wir haben da wirklich teilweise wirklich Vorschläge, die sich radikal voneinander unterscheiden. Ist es tatsächlich so, dass hier die radikalsten beiden Visionen für den Wohnungsmarkt tatsächlich einmal auf der linken Seite von den Linken natürlich und dann auf der anderen Seite des Spektrums vor allem von der FDP, also möglichst viel Markt, möglichst wenig Staat abgebildet werden?
Ja, kann man so sagen.
Würde ich so sagen.
Also die Linken wollen auf jeden Fall die landeseigenen stärken und die wollen ja auch da deckeln und auch in den Mietenmarkt bei denen mit eingreifen und die FDP sagt, Tore auf für alle.
Das ist allerdings auch keine Neuigkeit, also das kann ich mich daran erinnern, war auch bei vorangegangenen Wahlprogrammen so, die FDP richtet sich ganz klar an ihr Klientel, also das ist ja nicht nur ein Vorurteil sozusagen, sondern die richten sich ganz klar an die besser verdienenden, muss man so sagen, ja.
Ja, die Linke haben ja auch immer kritisiert dann wiederum, dass, also ihnen wird ja vorgeworfen, dass sie beim Neubau eher wenige Ideen haben. Das werfen ihnen zumindest die politischen Gegner immer wieder vor. Also ihr wollt ja gar nicht neu bauen, ihr wollt immer nur, ich sag mal, ankaufen und Mieten deckeln, aber ihr wollt nicht neu bauen. Die Linke hat wahrscheinlich auch weiterhin ein Problem damit, zum Beispiel Lücken zuzubauen oder in Hinterhöfen zu bauen oder eben, ich sag mal, zu verdichten.
Ja, sie sagen, sie wollen keine kiezunverträglichen Verdichtungen haben. Und das ist im Grunde, bildet so ein bisschen das ab, was wir ja derzeit beim Bauen in der Stadt erleben, dass nämlich häufig auch von linker Seite, aber das sind nicht nur die Linken alleine, das ist ja auch zum Beispiel die CDU in den Bezirken, die häufig dann mal sagt, nee, an dieser Stelle wollen wir eigentlich keine Verdichtung haben, sondern warum denn nicht lieber größere Flächen draußen vor der Stadt, also nicht vor der Stadt, aber am Stadtrand bebauen. Ja, in der Tat. Also mit den Nachverdichtungen, da sind sie auch aus sozialen Gründen nicht ganz konform immer.
Sehr schön. Dann schließen wir an dem Punkt mal das Thema Wohnungsneubau ab. Es sei denn, es ist jetzt noch irgendwo eine ganz wilde Idee dabei, die wir dringend mal besprechen müssten. Aber Sie sind sich alle einig und da können wir Sie auch festnageln. Ihr habt alle versprochen, euren Wahlprogramm, ihr wollt bauen, bauen, bauen.
Auf jeden Fall.
Sogar die Linke.
Ja. Und sogar eben teilweise nachmessbar, nachprüfbar.
Sehr schön. Dann kommen wir zum zweiten Punkt und der ist auf dem Wohnungsmarkt natürlich auch wichtig, was mit denen, die schon eine Wohnung haben, aber mit ihrer Miete hadern. Der Mietmarkt und die Regulierung dessen. Auch da klafft wahrscheinlich wieder die Spanne ganz weit auseinander zwischen denen, die die Regulierung möglichst zurücknehmen wollen und denen, die möglichst viele Regulierungen wollen. Das wären dann vor allem die Linken.
Ja, also die Linke will in den ersten 100 Tagen, wenn sie an der Regierung sind, einen Beschluss erwirken, dass die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften einen einjährigen Mietendeckel bekommen, dass sie also nicht erhöhen können und danach maximal 1% pro Jahr. Also das ist sehr, sehr wenig. Man darf ja nicht vergessen, die Wohnungsbaugesellschaften, die städtischen, brauchen ja auch Geld, um zu sanieren und zu investieren. Also denen so ein radikales Programm aufzudrücken, da werden die wahrscheinlich nicht Juhu schreien. Und CDU und die FDP natürlich auch, die sagen, Mietendeckel ist mit uns überhaupt nicht zu machen. Solche Eingriffe in den Markt, das lehnen wir strikt ab.
Auf der anderen Seite, wenn man sich das mal nebeneinander legt, dann kann man sagen, ja, okay, beim Mietendeckel, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Aber ansonsten herrscht bei ganz vielen Punkten eine überraschende Einigkeit zwischen CDU, SPD, Linken, Grünen. Und man muss sagen, den weitesten Weg hat da eigentlich die CDU hinter sich gelegt, wenn man mal vergleicht, was sie so vor 5 Jahren gefordert hat. Denn so viel Regulierung war selten. Also auch sie sagt, die Mieten müssen oder beziehungsweise Verstöße müssen konsequent geahndet werden. Es muss stärker überprüft werden, ob das Mietrecht eingehalten wird. Sie wollen die Mietpreisprüfstelle stärken. Sie hatten ja auch vorher schon im letzten Wahlprogramm, das war so der erste Anstups zu sagen, ja, wenn nichts anderes hilft, brauchen wir auch ein Mietenkataster, was ja jetzt nun auch auf den Weg gebracht wurde. Das ist schon ein Abbild davon, was auch CDU-Abgeordnete in ihren Bürgerbüros zu hören bekommen von Menschen, die einfach Probleme haben mit der Miete. Also eine konservative Partei wie die CDU schreibt sowas ja nicht ohne Not auch in ihre Wahlprogramme.
Und bei der Regulierung des Mietmarkts kommen natürlich die Landeseigenen immer in den Fokus, weil da hat das Land Berlin noch die meisten, ich sag mal, Regulierungsmöglichkeiten, den meisten Zugriff. Mal so gefragt, vergleichen wir jetzt mal das Programm der Linken, was die Mietenregulierung vor allem bei den Landeseigenen angeht, mit dem, was Grün und SPD in dem Bereich vorhaben. Finden sich da so viele, ich sag mal, Überschneidungen, dass man sich vorstellen kann, dass sie das, sollten sie gemeinsam regieren, tatsächlich auch machen können oder droht da eher Streit?
Na, sie sind ja alle hinterher, Wuchermieten und überhöhte Mieten zu verhindern. verfolgen. Das ist sowohl bei den Linken natürlich zu finden. Die haben ja schon in der alten Legislatur diese Prüfstelle eingeführt. Die machen ja auch richtig viele massive Beratungen für Mieter, die Ahnung haben, dass sie zu viele Miete bezahlen und kümmern sich da ja auch richtig drum. Also dieser Nimbus der Kümmererpartei, den üben sie ja schon jetzt aus. Und SPD wollen das natürlich auch. Also die wollen natürlich prüfen, ob Mieter wirklich das Recht haben, ihre Miet zu mindern, und wollen natürlich auch rechtlich gegen Mietwucher vorgehen, weil das ja wirklich auch ein großes Problem ist.
Ja, ich finde es spannend, dass Linke und Grüne, die beiden Wahlprogramme, die atmen so einen unterschiedlichen Geist, während bei der Linken schon noch durchaus so der Klassenkampf durchwinkt, so ein bisschen auch, ja, David gegen Goliath, wir gegen die großen Konzerne, spürt man dem grünen Wahlprogramm ganz deutlich ab, dass man versucht, diesem sehr gespreizten Wählerklientel auch gerecht zu werden. Wir wissen, die Grünen haben zwar ihre Basis natürlich sehr stark auf der linken Seite, aber ihre Wählerschaft reicht ja bis ins bürgerliche Milieu rein. Also immer wieder ist davon die Rede zu sagen, uns geht es nicht darum, Kleinvermieter mit ein, zwei Wohnungen, die fair vermieten, irgendwie an den Pranger zu stellen. Uns geht es auch darum, dass diejenigen, die zu fairen Preisen vermieten wollen, dass die unterstützt werden und so. Also man versucht das schon sozusagen beiden Seiten gerecht zu werden. Das liest man sehr deutlich bei den Grünen raus, anders als bei der Linken.
Aber bei den Grünen fand ich auch noch spannend, dass da ständig das Wort Treuhänder auftaucht. Ne? Also Vermieter mit mehr als 50 Wohnungen sollen verpflichtet werden, einen Teil zu sozialen Bedingungen anzubieten. Sie sollen auch Geld zurücklegen, um zu investieren. Und wenn sie das nicht tun, dann sollen praktisch ein Treuhänder eingesetzt werden, der das dann faktisch für die Grünen umsetzen würde. Und eben auch massive Bußgelder eingesetzt werden. Und sie sagen eben, viele gewinnorientierte Geschäftsmodelle, die zahlen das aus der Portokasse. Und deswegen muss da mehr eingegriffen werden. Also das fand ich schon sehr spannend, dass die Grünen das sehr nach vorne stellen.
Und ich glaube, wo es auch noch Diskussionen geben könnte, ist durchaus bei der Frage am Ende des Tages zum Beispiel, an wen sollen denn bezahlbarer Wohnraum gehen? Also
Linke, wollte ich jetzt drauf kommen, genau.
Genau, die Linke hat sich ja sehr klar reingeschrieben, innerhalb des S-Bahn-Rings sollen die Landeseigenen zu 100% an Menschen mit Wohnberechtigungsschein die Wohnung vergeben. Da haben SPD und Grüne schon andere Vorstellungen von sozialer Mischung, wobei auch die Linke sagt, sie gehen da von einem Wohnberechtigungsschein, diesem WBS 220 aus, der geht ja bis hinein in die mittleren Einkommen. Da ist schon eine gewisse Mischung vorhanden. Aber trotz allem, an diesen Zahlen, ich sag mal, da haben sie eine Maximalforderung reingeschrieben, bei der man davon ausgehen kann, sollte es zu einem Koalitionsvertrag zwischen diesen drei Parteien kommen, dann würde das mit Sicherheit anders aussehen dort.
Ja, dann wir wollen nicht unterschlagen, das BSW zum Beispiel liegt, glaube ich, in den Fragen ziemlich klar eher auf Kurs der Linken, oder? Also das ist, ist nicht deckungsgleich. Also das BSW zum Beispiel möchte auch noch Micro-Apartments, also diese kleinen Kurzzeit vermieteten Apartments einschränken und das möblierte Wohnen einschränken. Da sind sie aber auch zum Beispiel auf einer Linie mit zum Beispiel den Linken, Grünen, auch teilweise der SPD, die sagen, dieses möblierte Wohnen, da wollen wir auf jeden Fall ran.
Ja, und sie wollen auch auf jeden Fall keine landeseigenen Grundstücke verkaufen. Das ist ja auch Linie der Linken. Und sie wollen auch die Genossenschaften mehr unterstützen und sie wollen auch mehr Sozialwohnungen pro Jahr bauen. Also sie sind da wirklich auf der linken Seite angesiedelt.
Und was man an der Stelle eben auch nochmal ganz deutlich benennen muss, ist, dass die FDP an dieser Stelle wirklich sehr deutlich raussticht. Also sie wollen, das ist auch keine Neuigkeit, das steht schon immer bei denen im Wahlprogramm, sie wollen die Mietpreisbremse abschaffen, natürlich keinen Mietendeckel, sie wollen auch die Milieuschutzgebiete abschaffen.
Kein Vorkaufsrecht.
Sie wollen, sie wollen auch die Sozialwohnung, weil du hast es angesprochen, da wollen sie quasi, wie man so berühmt sagt, von der Objekt- zur Subjektförderung. Ja. Das heißt, sprich, sie wollen lieber den Mietern einen Zuschuss geben, damit die sich am freien Markt Wohnungen nehmen, als dass man sozusagen die Wohnung fördert. Die Diskussion wird auch von anderen geführt an der Stelle. Also das ist jetzt nicht so radikal, aber die Abschaffung von eigentlich allen Regularien, die auch bundesweit nach langen Diskussionen eingeführt wurden, das ist schon ein ganz klein bisschen immer atemberaubend, das zu lesen, wie da so gegen den Strich alle anderen Wahlprogramme gebürstet wird.
Genau, aber es gibt natürlich dann, das ist ja die Alternative, deswegen schauen wir auf alle Programme drauf. Also wer eine ganz andere Richtung beim Thema Mieten und Wohnen einschlagen möchte, der hat natürlich da auch Angebote und das ist in dem Fall die FDP. WBS zum Beispiel auch eingrenzen, das ist ja, ich glaube, da soweit würde auch die CDU nicht gehen, also den WBS anzufassen. Im Gegenteil, sie haben ja gerade erst die mit der SPD zusammen den WBS ausgeweitet. Was ich auch ganz spannend fand, war weitere Umwandlung von Miet in Eigentum. Eigentumswohnungen, auch, das steht auch im FDP-Programm drin, auch sehr weitreichend.
Weil das ja, sogar bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften sollen ja. Mieter, wenn sie sich zusammentun, mehr Familienhäuser selbst kaufen können. Und das soll auch noch gefördert werden über die IBB. Also die sind auch auf dem stringenten Privatisierungskurs.
Ja, genau, kombiniert mit Eigentum. Also das ja. Thema Eigentum taucht bei mehreren auf, bei der CDU. Die sagen, wir müssen auch Familien fördern, die sich eben Eigentum zulegen wollen. Auch bei der SPD taucht das übrigens sehr, sehr moderat auf. Selbstgenutztes Wohneigentum unterstützen wir gezielt, besonders für Familien mit geringem und niedrigem Einkommen. Und eben auch bei der FDP. Und da spielen bei CDU und FDP auch solche Mietkaufmodelle, dass die Landeseigenen auch veräußern sollen, durchaus eine Rolle. Die Grünen auch da wieder gehen so den Spagat. Die sagen, wir erkennen an, dass es das Bedürfnis gibt, dass sich Menschen Eigentum leisten wollen, sehen aber auch, dass sich für breite Schichten das nicht machbar ist. Und deswegen streben die eher an, dass Familien unterstützt werden bei dem Erwerb von Genossenschaftsanteilen, weil sie sagen, da wohnen sie im Grunde dann genauso sicher wie im eigenen Eigentum, wenn sie Genossenschaften in eine Genossenschaft ziehen.
Und dann kommen wir noch zu einem Programm, das in zumindest einem Punkt ganz massiv sich von allen unterscheidet, nämlich das der AfD, nämlich bei der Frage, wer überhaupt eine Mietwohnung kriegt in Berlin. Ja. Und das ist natürlich ein Konzept, das sehr weitreichend ist und sicherlich auch für Diskussionen sorgt, nämlich was genau haben die vor?
Also im Wahlprogramm heißt es, Wohnungen sollen oder Sozialwohnungen sollen Berliner, die hier geboren sind oder seit vielen Jahren hier leben. Die sollen bei der Vergabe von gefördertem Wohnraum bevorzugt werden. Und dazu soll ein Punktesystem eingesetzt werden, wo die Wohnsitzdauer, also wie lange man in Berlin lebt, die Einkommenshöhe, dann soll die Zahl, systemrelevante Bereiche, also Polizei und Krankenhaus sollen berücksichtigt werden. So ganz durchstiegen habe ich das nicht, das Punktesystem, wie sich das zusammensetzen soll. Also es steht ja auch nicht drin, sollen die jetzt 10 Jahre hier gelebt haben, sollen die 20 Jahre hier gelebt haben. Also das ist für mich ein bisschen undurchsichtig, aber die Richtung ist klar. Man will nicht mehr allen nur nach Einkommenshöhe eine Wohnung geben, sondern man will andere Kriterien da noch mit einziehen.
Nämlich die Herkunft. Ja. Ganz klar. Ich frage mich natürlich, ich bin gebürtiger Oranienburger, ich bin zum Studium, seit dem Studium bin ich in Berlin, war dann zwischenzeitlich mal weg. Ich habe mich bei diesem Konzept sofort gefragt, wie würde mich das jetzt eigentlich beeinflussen? Also ich bin ja kein gebürtiger Berliner. Und jetzt
die
auch
wenigsten
noch nicht.
Sind gebürtige Berliner. Wir haben ja riesigen Zuzug.
Und das ist natürlich ein, was ist mit Studenten, die aus anderen Bundesländern hierher kommen? Kriegen die dann auch schwerer?
Wir wissen es nicht. Ich glaube, da müssen wir bei der AfD nochmal gezielter nachfragen, was sie eigentlich damit genau meinen. Ja. Aber vielleicht lassen sie es auch bewusst offen, um sich nicht festnageln lassen.
Dann kommen wir an diesem Punkt, also wir werden diesen Aspekt auch im AfD-Wahlprogramm sicherlich nochmal ein bisschen im Detail besprechen, einfach weil es da noch ganz, ganz viele Fragen gibt. Aber zumindest haben wir jetzt mal die ganze Palette an Ideen und Vorschlägen und Wünschen und Forderungen vorgestellt, die man zum Thema Mieterrecht, Neubau in den Wahlprogrammen findet. Aber es steckt natürlich noch eine Menge mehr drin. Ein paar kleine Details wollen wir jetzt in unserer Wahlspezialrubrik Randnotizen besprechen. Da kommen wir jetzt zu. Kleine Details, die uns aufgefallen sind, die wir aber jetzt hier nicht unbedingt in der Tiefe besprechen wollen. Ich fange mal an und ich bleibe beim AfD-Wahlprogramm. Die wollen, und ich glaube, das ist die einzige Partei, die das will, die Grundsteuer abschaffen. Also die Grundsteuer muss man ja, ne, die zahlt man auf seine Immobilie, sein Grundstück einmal im Jahr. Das Geld geht an die Kommune, in dem Fall jetzt hier eben das Land Berlin. Und das ist ein nicht geringer Betrag insgesamt, der kommt da zusammen. Also es ist weit über 500 Millionen Euro im Jahr nimmt Berlin durch diese Grundsteuer ein. Die AfD sagt, wir wollen die abschaffen. Und der Bund soll quasi die Bundesländer, in dem Fall wäre es jetzt dann eben Berlin, kompensieren dafür.
Da wird sich der Bund aber freuen.
Ich vermute, dass sie da einfach die Wut und den Ärger vieler Leute auf die Grundsteuerreform so ein Stück weit ausnutzen wollen. Aber ich halte das für absolut unrealistisch. Und warum sollte der Bund, wenn ein Bundesland sagt, wir wollen die Grundsteuer nicht mehr einziehen, warum sollte der Bund das kompensieren?
Ja, noch dazu bei einem Bundesland wie Berlin, das ja Nehmerland im Länderfinanzausgleich ist. Die AfD subsumiert das aber unter dem Stichwort Reduzierung der Nebenkosten für die Mieterinnen und Mieter, weil natürlich die Grundsteuer auf die Haushalte umgelegt wird und dadurch eine Entlastung stattfinden soll. Das wird da in eine Reihe gestellt mit, also Abschaffung der Grundsteuer und gleichzeitig wollen wir mal, dass bei den Heizkosten zum Beispiel auch transparent gemacht wird, was stecken da eigentlich so noch für Steuern und Abgaben mit drin, damit ihr schön seht, sozusagen warum eure Nebenkosten so hoch sind oder beziehungsweise sie eben niedriger ausfallen würden, wenn die Grundsteuer nicht da wäre.
Aber du hast es ja selber gesagt, das sind ja Millionenbeträge, die da in die Landeskasse fließen. Und der nächste Finanzsenator wird bestimmt sich nicht darüber freuen, wenn ihm so ein großer Einnahmebatzen verloren gehen würde. Also ich halte das, die Abschaffung der Grundsteuer, für sehr unrealistisch, zumal sie ja gerade erst reformiert worden ist, um da eine bisschen bessere Gerechtigkeit reinzubringen. Aber es gibt ja immer Menschen, die sich über Steuern aufregen.
Sehr schön. Dann, Thorsten, hast du ein Detail gefunden, wo du sagst, das finde ich schon bemerkenswert?
Ja, ich musste kurz laut auflachen, gebe ich zu. Beim Thema Zweckentfremdung, auf das wir ja auch noch zu sprechen kommen werden, da haben die Grünen in ihrem Wahlprogramm notiert, dass sie prüfen wollen, ob die Zweckentfremdung von Hausbooten als Ferienwohnung verhindert werden kann. Da musste ich deswegen schmunzeln, weil ich glaube, dass das natürlich das Wohnungsproblem nicht lösen kann. Wir reden bei Ferienwohnungen ja immer über eine doch mindestens vierstellige Zahl, die möglicherweise illegal sind. Bei Hausbooten, also ich will mich da jetzt gar nicht drüber lustig machen, weil vielleicht stecke ich da auch überhaupt nicht drin. Ich habe weder ein Hausboot noch glaube ich, dass die Zahl so hoch ist. Aber solche Details gibt es natürlich immer wieder und ich kann mir auch vorstellen, wie sowas dann in Wahlprogramme reinrutscht, weil Menschen davon unmittelbar betroffen sind oder Abgeordnete das als Thema auf den Tisch bekommen haben und dann sich dann dafür eingesetzt haben und dann ihren Wählerinnen und Wählern sagen können, hier, guckt mal, ich habe mich dafür eingesetzt, es steht jetzt in unserem Wahlprogramm. Aber ja.
Also ein Massenphänomen dürfte es nicht sein. Also Nein. Wenn ich mir angucke, was die Hausboote, die hier so an den Kanälen und so weiter liegen, das sind, glaube ich, wirklich Hausboote, wo die Leute wirklich leben, also, richtig wohnen und leben. Und die werden das, glaube ich, nicht untervermieten, zumal ja
und, da auch nicht so viel Platz ist. Ich glaube schon, dass es da auch Ferienuntervermietung gibt oder Ferienvermietung gibt, aber das ist, glaube ich, ein Randphänomen.
Auf jeden Fall.
Eine Sache fand ich noch bemerkenswert. Ich weiß nicht, das habe ich auch nur bei der SPD gefunden, dass sie die Indexmiete verbieten wollen.
Ja, die Indexmiete ist ein Riesenproblem. War es über lange Zeit. Ist es mittlerweile nicht mehr so sehr, weil ja die Inflation ein bisschen gesunken ist und dadurch sozusagen es nicht mehr so attraktiv ist, die Miete an die Lebenshaltungskosten oder so zu binden. Finde ich gar nicht so absurd. Ist nur im Moment gar nicht so sehr auf der Tagesordnung.
Ja. Genau, aber ich habe es auch nur bei der SPD gefunden. Ich glaube, in keinem anderen Programm stand es drin. Dann danke euch für diese Randnotizen. Und dann kommen wir zum Schluss noch zu zwei großen Fragen, die ebenfalls in der Wohnungspolitik in Berlin immer eine Rolle gespielt haben. Das eine ist natürlich das Thema Zweckentfremdung. Wir haben es schon ein bisschen angerissen. Es gibt das Zweckentfremdungsverbot. Es gibt die Diskussion über Ferienwohnungen in der Stadt. Das ist durchaus umstritten, auch weil es da durchaus auch am Markt Anbieter gibt, die sich ein bisschen gegen den Vorwurf wehren, es gäbe zu viele Ferienwohnungen in Berlin und das würde quasi Mieter verdrängen und das würde die Mieten für andere Leute teurer machen und sie seien ein großes Problem. Also großes Streitthema, wie gehen die Parteien mit dem Thema Zweckentfremdung um?
Die meisten sehen es weiterhin als Problem. Ferienwohnungen auf der einen Seite, illegaler Leerstand auf der anderen Seite, das sind ja die beiden Aspekte, die das Zweckentfremdungsverbotsgesetz abdeckt. Die Linke ist da fast noch am ausführlichsten und sagt, es braucht digitale Tools, um illegale Ferienwohnungen aufzudecken oder um es den Bezirken einfach leichter zu machen, sie zu entdecken. Also die Bezirke sind ja ganz unterschiedlich hinterher, aber es ist mit erhöhtem Aufwand immer noch. Beim Thema Leerstand, da ist die Linke auch die einzige, die sich auch noch auf das Thema Hausbesetzung kapriziert. Die sagen nämlich in ihrem Wahlprogramm, werden Häuser besetzt, die mehr als ein Jahr leer stehen, soll dauerhaftes Wohnrecht entstehen. Es sei denn, die Vermieter verpflichten sich, die Wohnungen für begrenzte Zeit sozialverträglich zu vermieten. Also das ist eine Forderung. Damit sind sie auch relativ singulär unterwegs.
Ja. Aber sie sind, glaube ich, auch dafür, wenn ich das richtig im Kopf habe, beim Leerstand auch dafür, dieses Treuhändermodell verstärkt einzuführen. Diese berühmten Geisterhäuser, die wir ja kennen, dass dann eben nach einer bestimmten Zeit tatsächlich ein Treuhänder das Haus übernimmt, es saniert.
Was aber auch schon möglich ist
jetzt. Was jetzt schon möglich ist, aber die Bezirke sich immer scheuen, das zu machen, weil sie immer Angst haben, dass sie auf den Kosten sitzen bleiben. Mhm. Und der jetzige Bausenator nicht müde wird zu betonen, dass sie das Geld bekommen, aber trotzdem, wir haben so viele Geisterhäuser, die werden natürlich auch nicht das Wohnungsproblem entscheidend lösen, aber es ist einfach eine Schande für eine Stadt, wenn Wohnungen dringend gesucht werden und dann wirklich ganze Mietshäuser leer stehen.
Mhm. Ja. Ansonsten vielleicht noch zwei unterschiedliche Ansatzarten auch, was den Umgang mit Zweckentfremdung angeht oder die Schärfung. Also zum Beispiel steht im SPD-Wahlprogramm, dass sie sich dafür einsetzen, dass die Anzahl der zulässigen Ferienwohnungsvermietungstage, also die Tage, die man seine eigene Wohnung als Ferienwohnung vermieten darf, dass die reduziert wird. Mhm. Und die Grünen setzen eher darauf, dass gerade für Leerstand und illegale Ferienwohnungen höhere Bußgelder verhängt werden, dass man darüber weiterkommt.
Ja, gehe ich recht in der Annahme, dass bei AfD und FDP in den Wahlprogrammen das Thema Zweckentfremdung tatsächlich auch so gar nicht wirklich auftaucht?
Also wir haben es nicht gefunden.
Nein, also es ist allenfalls in Nebensätzen, aber nicht so, dass man jetzt wirklich sagen könnte, da steht eine Vorstellung von Zweckentfremdung im Raum, die irgendwie ausgeführt wird.
Ja, dann sollten wir das natürlich auch erwähnen. Und dann kommen wir ganz zum Schluss natürlich zu der großen Frage, die die Wohnungspolitik in Berlin schon seit ein paar Jahren beschäftigt, nämlich die Vergesellschaftungsfrage. Wir hatten einen Volksentscheid. Die Mehrheit der Menschen, die da abgestimmt haben, haben sich dafür ausgesprochen, dass große Wohnungskonzerne vergesellschaftet werden. Wir haben es ganz ans Ende dieses Podcasts gepackt, weil da keine echte Überraschung drinsteckt. Aber wir referieren es trotzdem nochmal. Wer ist dafür, wer ist dagegen?
Ja, also da ist ganz klar die Polarisierung drin. Die Linken sind für eine schnellstmögliche Umsetzung des Volksentscheides. Das heißt, es soll ein Vergesellschaftungsgesetz auf den Weg gebracht werden. CDU und AfD und FDP sind gegen Enteignung, Vergesellschaftung in jeder Form, lehnen das strikt ab. Die SPD sagt, man stimmt weiter dem Volksentscheid zu.
Naja, also der Preis für die schwammigste Formulierung geht vermutlich an dieser Stelle an die SPD. Ich lese das mal wörtlich vor. Also die Zustimmung zur Initiative des Volksentscheids Deutsche Wohnen und Co. enteignen zeigt für uns deutlich, dass die Mehrheit der BerlinerInnen die zügellose Abzocke großer, insbesondere börsennotierter Wohnungsunternehmen ablehnt. Also diese Zustimmung zeigt für uns, die SPD, dass die Mehrheit das ablehnt. Da steht nicht drin, wir unterstützen das oder wir lehnen das ab. Ich glaube, es bildet den uneinheitlichen Diskussionsprozess innerhalb der Sozialdemokratie trefflich ab.
Ja, auf jeden Fall, weil der Spitzenkandidat Steffen Krach sagt, mit mir gibt es keine Enteignung. Der Fraktionsvorsitzende sagt, mit mir gibt es keine Enteignung. Fragt man mal im linken Flügel der SPD, die sind da durchaus dafür. Also ja, ein bisschen Kakophonie in der SPD.
Und was ich aber auch noch bemerkenswert fand im grünen Wahlprogramm, da taucht das auch auf und sie sagen auch, sie unterstützen weiterhin sozusagen die Initiative. Wenn man sich das Wahlprogramm der Grünen aber durchliest, dann hat man schon den Eindruck, dass sie einem sagen wollen, eigentlich haben wir hier ein vollumfängliches Programm geliefert, wie man mit großen Konzernen, wie man mit kleinen Vermieterinnen und Vermietern umgeht. Und fast wirkt es auf mich so ein bisschen wie so ein kleiner Störfaktor im Wahlprogramm. Da wird dann halt gesagt, ja, also dauert schon viel zu lange, dass da nicht ordentlich mit umgegangen wurde. Aber so richtig in das Konzept dessen, was die Grünen sich unter der Regulierung auch des Wohnungsmarktes vorstellen, so richtig passt das da irgendwie dann nicht gar nicht mit rein.
Ja, also mit anderen Worten.
Naja gut, Sie haben aber einmal geschrieben, wenn zu lange Leerstand ist oder die nicht investieren, dann gibt es entweder den Treuhänder und wenn das noch länger dauert, dann muss es auch weggenommen werden. Ja. Also das hat aber nichts mit dem Volksentscheid zu tun, sondern ist einfach ein Teil des Programms.
Genau, Sie sagen halt, dann müssen die sozusagen, sollten die verpflichtet werden, ihre Wohnung zu verkaufen, wenn sie sich partout gegen geltendes Recht verstoßen. Aber das ist eben was anderes, als zu sagen, Konzerne mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin, denen ziehen wir die Bestände ein.
Also, das ist natürlich wichtig. Wir gehen darauf so im Detail ein, weil das ja dann für die Zeit nach der Wahl bei der Bildung von möglichen Koalitionen eine große Rolle spielt, wer da mit wem überhaupt zusammengehen kann. Wir wollen natürlich noch nicht unerwähnt lassen, dass BSW auch da ganz klar auf dem Kurs der Linken Ja zur Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen, auch übrigens Ja zum bundesweiten Mietendeckel. Also auch da decken sich die Wahlprogramme in dem Punkt. Dann danke euch beiden für den detaillierten Deep Dive, sagt man glaube ich heute, in die Wahlprogramme zum Thema Wohnungsmarkt, Wohnungspolitik und Mietenpolitik. Und wir werden natürlich dann im Laufe des Wahlkampfs drauf schauen und auch nochmal bei der AfD nachfragen, was sie eigentlich mit ihrem Punktesystem wollen und was das zum Beispiel für mich als Oranienburger bedeutet.
Und vor allen Dingen werden wir dann nochmal nachgucken, was denn tatsächlich von den Wahlprogrammen umgesetzt worden ist. Man kann ja so schön die Zahlen nachlesen.
Sehr schön, perfekt. Dann danke euch beiden und bis bald wieder hier in der Spreepolitik, dann in der heißen Wahlkampfphase.
Sehr gern.
Danke dir.
Und das war das Wahlspezial der Spreepolitik für diese Woche. Weitere Infos rund um die Wahlprogramme, den Wahlkampf und die jeweiligen Spitzenkandidaten finden Sie auf rbb24.de. zum Abschluss noch mein Podcast-Tipp. Der Podcast des ARD-Hauptstadtstudios Berlin Code bespricht in diesen Wochen die großen ARD-Sommerinterviews mit Deutschlands Spitzenpolitikern. Klingbeil, Schwertner, Brandner, Söder, Chrupalla und Merz, sie alle stellen sich den Fragen des Hauptstadtstudio-Teams. Und Berlin Code analysiert, wer sich wie geschlagen hat und vor allem, welche Erkenntnisse wir zur Lage des Landes daraus ziehen können. Berlin Code gibt es im Sommer immer montags in der ARD Sounds App. Bis zur nächsten Woche verabschiedet sich Sebastian Schöbel.